Hi. Vor ein paar Wochen hatte ich eine eindrückliche Erfahrung. Eine Erfahrung, die ich, wollte ich sie gleich theoretisch wegsortieren, als Erfahrung des Erhabenen bezeichnen könnte. Aha, und was heißt das? Ich verzichte an dieser Stelle darauf, diesen Begriff von Kant mit Kant auseinanderzunehmen, sondern beschränke mich auf die Definition, die Peter Sloterdijk davon gibt. Im Erhabenen oder in Erfahrungen des Erhabenen, finden wir uns ins Verhältnis zur eigenen Vernichtung gesetzt. Das klingt jetzt drastisch, aber keine Sorge, ich hatte keinen Verkehrsunfall und auch keine andere dramatische Nahtoderfahrung. Mein Erlebnis war ganz friedlich. Denn mit der Unausweichlichkeit der eigenen Vernichtung ist man ja eigentlich einfach immer dann konfrontiert, wenn man den Blick auf etwas richtet, das einen überdauert oder übersteigt. In meinem Fall war dieses Etwas der Sternenhimmel. Ich war auf dem Land zu Gast, konnte nicht schlafen und da ich nicht wie ein Poltergeist im Haus herumschleichen und alle anderen wach halten wollte und es eine warme Sommernacht war, verbrachte ich einige Stunden auf einer Hollywood-Schaukel im Garten, hörte die Vorlesungsreihe Ästhetische Positionen von Sloterdijk weiter, die ich schon letzte Folge erwähnt habe, und schaute dabei in einen so unglaublichen Sternenhimmel, wie man ihn eben in der Stadt nicht sehen kann. Zufälligerweise war Sloterdijk in seiner Vorlesung gerade an einem Punkt angelangt, wo er, um den Übergang von Heideggers Ästhetik zu der Ästhetik von Niklas Luhmann zu markieren, eine ganze Weile über den Kosmos spricht. Eine schöne Fügung, die alleine schon den Auftakt für eine Episode geben könnte, aber dort hört mein Erlebnis nicht auf. Denn ein paar Tage später telefoniere ich mit meiner Schwester, die mir erzählt, dass sie gerade zum ersten Mal in den Alpen biwakiert hat. Ein Biwak ist kein Zelt, sondern so eine Art zweiter Schlafsack, mit dem man in den Bergen im Freien schlafen kann. Kalt sei es gewesen, sagt sie, und etwas unbequem, aber das sei ganz egal gewesen, denn sie habe ohnehin nicht schlafen können oder wollen, sondern die halbe Nacht in den Sternenhimmel geschaut. Die Pointe ist natürlich, dass sich herausstellte, dass es sich bei unseren beiden kosmischen Erhabenheitsmomenten um dieselbe Nacht handelt. Und ich erzähle das alles, weil mich dieser Gedanke, dass meine Schwester und ich zur gleichen Zeit 1000 oder mehr Kilometer voneinander entfernt beide wach liegen und in denselben Sternenhimmel schauen, unglaublich rührt. Und ich merke, dass der Begriff des Erhabenen nicht ausreicht, um diese Erfahrung zu beschreiben. Dieser schöne Zufall hat eine ganze Reihe von Gedanken in mir angestoßen, die ich heute wiedergeben will. Es geht also um den Kosmos und um den Blick. Denn das sind ja die beiden wesentlichen Elemente in dieser Geschichte. Ein gedoppelter Blick auf die Sterne. In der Folge beziehe ich mich vor allem auf Sloterdijks Vorlesungsreihe von 2001, die ich gerade schon erwähnt habe, Ästhetische Positionen, und den ersten Band seiner Sphärentrilogie von 1998. Und außerdem auf den Aufsatz Weltkunst von Niklas Luhmann von 1990, mit dem Sloterdijk in seiner Vorlesung arbeitet. All das verlinke ich wie immer in den Shownotes. Doch zurück zum Kosmos. Was ist denn eigentlich der Kosmos? Jetzt müsste ich natürlich eigentlich die Star Trek-Titelmelodie einspielen. Der Weltraum, unendliche Weiten. Doch auch wenn Star Trek für mich als Teenager philosophisch sehr prägend war, Next Generation natürlich, mit dem Kosmos meine ich nicht einfach den Weltraum. Der Kosmos ist kein Ort, sondern ein metaphysischer Weltbegriff. Der Kosmos ist die Welt als gefügte Ordnung. Der Kosmos ist die Welt als Behälter, als ein Behälter, der alles enthält. Eine Ordnung, in der alles an seinem Platz ist. Bei Luhmann heißt es, Zitat, bis weit in die Neuzeit hinein hatte man die Welt kosmologisch begriffen, als Gesamtheit des Sichtbaren und des Unsichtbaren, als Abteilung der Dinge, die an den Plätzen, an denen sie ihrer Natur nach gehören, angetroffen werden können. Ein zur Findung, in Klammer Inventio, bestimmtes Inventar. Zitat Ende. Der Kosmos ist also die Gesamtheit des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Eine alles umfassende Totalität. Es gibt nichts, das vom Kosmos nicht gefasst wird. Das bedeutet, es gibt nichts, was in dieser Weltauffassung nicht vorkommt, Es gibt kein Außen und somit aber auch keinen Rest, also nichts, was aus dem Bild fällt. Ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, da eine alles umfassende Totalität, ein universaler Behälter, der alles enthält, aber keinen Rand hat, sonst lege ja etwas außerhalb, da das mit meinem partikularen Gehirn nicht zu denken ist. Am ehesten kann ich das vielleicht noch in der Natur erfahren, denn in der Natur, das ist mir neulich beim Wandern aufgegangen, gibt es keinen Rest. In der Natur fällt nichts aus dem Bild. In der Natur ist irgendwie alles immer an seinem Platz. Daher vielleicht auch die Formulierung von Luhmann, dass in einer kosmologisch aufgefassten Welt die Dinge an den Plätzen, an die sie ihrer Natur nach gehören, angetroffen werden können. Vor allem aber hat diese Weltauffassung, das deutet Luhmann in seiner Wortwahl an, Konsequenzen für den Begriff des Neuen. Erfindung und Findung sind in einer Ordnung, wo alles seinen Platz hat, das Gleiche. Es kann nichts Neues von außen eintreffen, da alles ja schon da ist. Sloterdijk würde das so formulieren. Herstellen bedeutet in der alten Metaphysik, eine Sache dorthin zu stellen, wo sie hingehört und sie deshalb dort zu finden, wo sie steht. Auch wenn uns die Welt als Kosmos in ihrer Ganzheit nicht zugänglich ist, wie auch, wenn wir ja Teil davon sind, bedeutet das nicht, dass sie nicht als Ganzheit existiert. Sie mag zwar nicht von uns in ihrer Totalität überblickt werden, da unser Intellekt nun mal beschränkt ist, das heißt aber nicht, dass wir uns nicht einen absoluten Intellekt vorstellen können, der sie theoretisch denken könnte. Die kosmologische Weltauffassung geht einher mit der Idee eines allsehenden Auges oder eines absoluten Intellekts, mit einem Schöpfer, der alles überblickt. Wieso? Weil Ordnung, zumindest theoretisch, voraussetzt, dass sie als solche erfasst werden kann, dass es einen Punkt gibt, von dem aus sie als Ordnung erscheint. Eine zentrale Sammelstelle. Was wäre denn dann eine nicht geordnete Welt? Das, so Sloterdijk, das wäre das Chaos. Eine Struktur des Seins, in der es keine zentrale Sammelstelle gibt. In der klassischen Metaphysik wird diese Stelle, diese zentrale Sammelstelle, von einem Schöpfergott garantiert. Schon in Platons Timaios kann man nachlesen, wie Gott aus dem formlosen Chaos eine geordnete Welt schafft. Der platonische Kosmos ist ein völlig autarkes Wesen, eine erschaffene Gottheit, bestehend aus Weltkörper und Weltseele. Wer hier an die Gaia-Hypothese denkt, die unseren Planeten als großen Organismus auffasst, liegt nicht falsch. Tatsächlich erlebt Platons Kosmos mit dieser Theorie im 20. Jahrhundert so eine Art Wiederauferstehung, auch wenn sich die Gaia-Hypothese zu dem Schöpfergott nicht äußert. Okay, die klassische Metaphysik geht also von einer geordneten Welt aus und damit von einer gemeinsamen Welt, von einem Kosmos, der alles enthält. Ich werde gleich darüber sprechen, wann und wie sich dieser Weltbegriff ändert und was das für Konsequenzen hat. Doch zunächst frage ich mich, ob diese Sichtweise bei meiner Nacht unter dem Sternenhimmel irgendwie greift. Kommt meine Rührung darüber, dass meine Schwester in derselben Nacht auf denselben Himmel blickt, daher, dass wir auf eine gemeinsame Welt schauen? Ist die Rührung eigentlich eine Beruhigung? Die Beruhigung, nicht im Chaos zu leben? Und somit ein Rückfall in die klassische Metaphysik, also in eine kosmologische Weltvorstellung, in der alles schön an seinem Platz ist, mit meiner Schwester als Zeugin? Im Zauberberg von Thomas Mann finde ich eine Stelle, die auf den ersten Blick ein sehr ähnliches Erlebnis beschreibt. Ein geteilter Blick auf den Sternenhimmel. Allerdings wird mir anhand dieses Beispiels klar, dass es sich nicht um die gleiche Szene handelt. Und zwar, da der Protagonist noch voll in der kosmologischen Vorstellung zu Hause ist. Die Abbildungsform des Kosmos ist die Enzyklopädie, die Auflistung des Inventars der geordneten Welt. Und genau diese versucht Castorp während seines jahrelangen Aufenthalts in den Bergen in Davos zu studieren. Eigentlich Schiffsingenieur, beginnt er zunächst medizinische Literatur zu lesen, große Wälzer, um zu verstehen, wie der Mensch und der Körper funktionieren. Bevor er sich dann, der Pflanzenwelt zuwendet und deren Aufbau studiert. Er versucht also, alles über die Schöpfung zu lernen, was die Menschheit bereits herausgefunden hat. Nach den Pflanzen dann beginnt er sich für die Sterne und Sternbilder zu interessieren. Und er stellt fest, dass er sich darüber, durch diese Beschäftigung, der Menschheit auf eine besondere Weise verbunden fühlt. Seinem Vetter erzählt er, Zitat, "Wenn ich so liege und mir die Planeten besehe, dann werden 3000 Jahre zu neulich. Und ich denke intim an die Chaldeer, die sie auch sahen und sich ihren Vers drauf machten. Und das ist die Menschheit." Zitat Ende. Wenn die Chaldeer vor 3000 Jahren noch nicht so viel am Himmel hätten sehen können wie der Mensch heute, so läge das daran, dass sie noch nicht die uns heute zur Verfügung stehenden technischen Mittel zur Hand gehabt hätten. Damit setzt Castor voraus, dass die Menschheit durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg auf denselben Sternenhimmel blickt, auf eine gemeinsame, geordnete Welt, in der alles an seinem Platz ist, auch wenn noch nicht alles entdeckt ist. Der Raum lässt die Zeit zusammenschrumpfen. Aus 3000 Jahren wird neulich. Und diese Vorstellung empfindet er als intim. Sie verbindet ihn mit der Menschheit. Auch Castorp empfindet also eine Art Rührung. Klingt doch zunächst ähnlich wie meine Szene, oder? Ja, auf den ersten Blick. Doch auf den zweiten Blick hält dieser Vergleich nicht stand. Warum? Was unterscheidet in Castorps Erfahrung von meiner? Zwei Dinge. Erstens die Zeitlichkeit. Und zweitens die Art der Beziehung. In meinem Fall ist von Relevanz, dass es sich bei unserem Blick in die Sterne um dieselbe Nacht handelt. Und noch wichtiger, dass die Person, mit der ich diese Erfahrung teile, meine Schwester ist. Wir haben es hier mit einer ganz anderen Verknüpfung zu tun. Castorp sucht und findet seinen Platz in der Menschheit. Eine Menschheit, die verbindet, dass sie über die Zeiten hinweg dasselbe sieht. Ich finde Halt in einer engen Bindung, gerade weil ich nicht davon ausgehen kann, dass wir immer dasselbe sehen. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Denn die Vorstellung einer gemeinsamen Welt, das wurde im Zitat von Luhmann schon angedeutet, mag sich zwar noch bis in die Neuzeit erhalten, aber das sind nur noch Ausläufer. Denn der Kosmos wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Philosophiegeschichte gesprengt. Dazu nochmal Luhmann, Zitat. "Ungefähr gleichzeitig mit dem Entstehen moderner ästhetischer Reflexion hat die Transzendentalphilosophie den naturalen kosmologischen Weltbegriff, den die alteuropäische Tradition und ihre Kunst voraussetzen konnten, gesprengt. Wir sehen darin nicht nur ein philosophiegeschichtliches Ereignis, sondern einen Moment des Umbaus von Welt- und Gesellschaftsbeschreibungen, mit denen das Gesellschaftssystem auf einen radikalen Wandel seiner Strukturen reagiert." Zitat Ende. Schuld ist also Kant mit seiner Transzendentalphilosophie. Warum? Weil er das Subjekt-Objekt-Verhältnis neu justiert, und zwar hin zum Subjekt. Seit Kant können wir nicht mehr davon ausgehen, dass, wie Luhmann schreibt, Aussagen über die Welt einfach als ein Hinüberkopieren von Sachverhalten ins Bewusstsein verstanden werden können. Denn Kant fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Das Subjekt beginnt also auf einmal, sich selbst zu reflektieren und geht nicht mehr davon aus, dass die Objektwelt stabil gegeben ist und einfach so erfasst werden kann. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die Dinge so sind, wie sie uns erscheinen. Wir müssen danach fragen, wie es kommt, dass uns etwas als gegeben erscheint. Und damit zerfällt die gemeinsame Welt. Statt eines alles erfassenden Blicks, an dem wir in unseren endlichen Perspektiven teilhaben können, gibt es nur noch zahllose endliche Perspektiven. Was die Chaldeer vor 3000 Jahren gesehen haben, sind nicht die Sterne an sich, sondern ein niemals ganz einzuholendes Etwas, das wir als Sterne auffassen. Was Castorp mit dem Rest der Menschheit verbindet, ist also nicht, dass alle dasselbe sehen, sondern höchstens, dass wir davon ausgehen können, dass alle in ihren Erkenntnisprozessen ungefähr gleich ausgestattet sind. Doch was bleibt nach der Transzendentalphilosophie, nachdem der Kosmos gesprengt wurde? Was bleibt denn dann noch von der Welt übrig? Tja, wenn die gefügte Ordnung zerfällt, bleibt nur das Chaos. Doch bei diesem Begriff ist Vorsicht geboten. Chaos heißt nicht, dass es kein strukturiertes Sein gibt. Es bedeutet zunächst nur, dass die Struktur nicht in eine stabile Ordnung übersetzt werden kann. Dass es also auch immer anders sein könnte. Chaos, das hatte ich eben schon erwähnt, ist laut Sloterdijk eine Struktur des Seins, in der es keine zentrale Sammelstelle gibt. Und diese zentrale Sammelstelle, Gott oder das allsehende Auge oder der absolute Intellekt, kommt dem modernen Subjekt eben abhanden. Und dann? Im Chaos lebt es sich nicht so gut. Es muss also eine neue Ordnung wieder eingeführt werden. Denn das Bedürfnis nach Ordnung ist universell. Das verbindet alle Gesellschaften. Schreibt zumindest Dieter Mersch in seinem Buch Ordo ab Chao, Order vom Neues. Zitat: Das Grundproblem der menschlichen Kulturen, wie gleichermaßen des Denkens, der Evolution, des Bewusstseins und der politischen Formation des Sozialen, besteht in der Herstellung und Aufrechterhaltung eines Zusammenhangs. Das Geheimnis besteht also darin, eine zunächst lose Streuung, ein unzusammenhängendes oder unverbindliches, in eine Organisation zu bringen und ihm eine Ordnung aufzuerlegen, aufzuzwingen. Zitat Ende. Nach der Sprengung der kosmologischen Weltauffassung müssen also neue Wege gefunden werden, Zusammenhänge herzustellen, dem Chaos eine neue Ordnung abzugewinnen. Wohlwissend, dass keine Ordnung mehr Anspruch auf ewige Gültigkeit erheben kann. Dieter Mersch zeigt, wie das Chaos später in der Kybernetik als Rauschen wiederkehrt. Daher auch der Titel des Buches. Ordo ab Chao ist das Motto der Freimaurer und Order from Noise, das der Kybernetik. In der Kybernetik werden dann unzählige Schaltkreise die zentrale Sammelstelle des göttlichen Auges ersetzen. Diese Richtung ist super interessant und ich kann das Buch von Mersch auch nur empfehlen. Allerdings zieht es mich gerade in eine andere Richtung. Mich beschäftigt, wie das Subjekt der Moderne bzw. Postmoderne, wie dieses Subjekt mit dem Zerfall des Kosmos und der gemeinsamen Welt fertig wird. Wo und wie findet das Subjekt seinen Platz in einer kontingenten Welt? Wo können wir irgendwas dazu finden? Wie drückt sich das heute aus? Wie gehen zum Beispiel KünstlerInnen und AutorInnen damit um? Wo taucht also der Verlust des Kosmos, diese einschneidende Erfahrung, die ja immer noch nachwirkt, wieder auf? Und unter welchen Namen? Ein Autor, der wie kein anderer nach neuen Zusammenhängen sucht, ist Peter Handke. Auch wenn diese Zusammenhänge immer prekäre Gefüge bleiben. Die gesprengte Ordnung heißt bei Handke allerdings nicht Chaos, sondern die große Formlosigkeit. In seinem Versuch über den geglückten Tag spricht er sogar von der Formlosigkeitshölle. Es gibt eine lustige Szene in dem Dokumentarfilm Bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte, in der die Regisseurin Corinna Belz Handke dazu zu befragen versucht. Handke reagiert super genervt. Was soll er jetzt dazu sagen? Naja, sie frage sich, was das sei, die Formlosigkeitshölle, verteidigt sich die Regisseurin. Ja, fragen Sie sich, schnappt Handke zurück, aber nicht mich. Ein seltsamer und etwas unangenehmer Dialog, den die Regisseurin dann auch mit den Worten beendet: Ich glaube, jetzt sind wir in der Formlosigkeitshölle. Womit sie irgendwie recht hat. Denn in diesem Moment verweigert Handke ihr die Form, die bei einem Interview als stillschweigend vereinbart vorausgesetzt wird. Nämlich, dass es auf eine bestimmte Weise abzulaufen hat. Die Interviewerin fragt und der Interviewte antwortet. Handke fügt sich dieser Konvention aber nicht, sondern stößt die Fragende zurück auf sich selbst. Fragen Sie sich, aber nicht mich, und sprengt damit das Format. Aber was ist denn nun die Formlosigkeitshölle? Frage ich mich. Ich habe es schon angedeutet. Ich glaube, die Formlosigkeitshölle ist die gesprengte kosmologische Ordnung. Denn mit der gefügten Ordnung geht nicht nur der Zusammenhang verloren, sondern auch das platonische Eidos. Die Form als unveränderbare Form, als Form, die sich immer neue Zusammenhänge fügen lassen würde. Die Zeiten sind allerdings vorbei. Formen selbst können nicht mehr als gegeben vorausgesetzt werden, sondern drohen jederzeit in die Formlosigkeit zurückzugleiten. Und das, würde ich behaupten, ist, was jedes Handtsche Subjekt umtreibt. Hinweise dafür finde ich viele. In Handtsches Büchern geht es immer wieder darum, dass ein Erzähler oder ein Protagonist, der sich als Einzelgänger oder Randfigur begreift, irgendwie durch die Gegend meandert und Halt sucht. Halt in der Landschaft, Halt in der Gesellschaft, Halt in einem einzigen Tag. Der Platz in der Welt ist allerdings immer höchst prekär und muss beständig neu erkämpft werden. Denn in die große Formlosigkeit abzurutschen, ist und bleibt eine ständige Gefahr. Interessant ist, dass der Erzähler oder Protagonist sich stets mit Hilfe irgendeiner Art von Aufzeichnung in der Welt zu halten versucht, beziehungsweise diese durch diese Aneignung überhaupt erst herzustellen glaubt. Welt wird hergestellt. Wie zum Beispiel der Geologe Sorger in dem Roman Langsame Heimkehr. Zitat: In jeder neuen Umgebung, mochte die sich dem ersten Blick als einförmig übersichtlich oder durch Gegensätzlichkeit pittoresk, jedenfalls fassbar eröffnen, folgte doch gleich nach diesem Moment naiver Raumvertrautheit, wie endgültig die als Gleichgewichtsstörung erlebte stumpfsinnige Befremdung, wieder einmal vor bloßen, zu den bekannten Kulissen zu stehen. Noch verstärkt durch das Schuldgefühl, auch hier nicht am Platz zu sein. Deswegen war mit der Zeit Sorgers Leidenschaft geworden, draußen bleibend und die erste Lehre aushaltend, diese so schnell verspielten Räume durch Betrachtungen und Aufzeichnungen für sich zurückzugewinnen. Im Glücksfall aber fügten sich alle seine Räume, der einzelne neu eroberte mit den früheren, zu einer Himmel und Erde umspannenden Kuppel zusammen. Als ein nicht nur privates, sondern auch den anderen sich öffnendes Heiligtum. Zitat Ende. Eine Himmel und Erde umspannende Kuppel. Wenn das mal nicht nach Kosmos klingt. Allerdings nach einem, der eben nicht gegeben ist, sondern aus subjektiven Einzelwahrnehmungen zusammengeflickt werden muss. In der Hoffnung, dass er sich auch anderen öffnet, dass das Werk kein Privatkult bleibt, sondern sich darüber Kontakt zu anderen herstellen lässt. Das, was vom alten Kosmos noch übrig ist, eine fassbare Welt, wird in Handtsches Beschreibung zur bloßen Kulisse, in der der Protagonist mal wieder nicht am Platz ist. Aber nicht nur der Raum ist bei Handtsche in höchstem Maße prekär, sondern auch die Zeit. In seinem unglaublich schönen Buch, das ich wirklich jedem ans Herz legen möchte, Versuch über den geglückten Tag, stellt er erneut die Frage nach dem Zusammenhang. Wenn Ewigkeit als Gesamtzusammenhang der Zeit nicht mehr gilt, bleibt einem dann tatsächlich nur noch der einzelne Augenblick und die tote Wiederkehr von einzelnen Tagen? Gibt es nicht etwas, das nicht Fragment, aber auch nicht Totalität ist? Handtsche sehnt sich nach Gesetzlichkeit, nach Zusammenhang, nach Gewissheit. Einzelne Augenblicke, so schön sie auch sein mögen, sind nicht mehr genug. Zitat: Verdammt, warum kann ich, ganz im Gegensatz zu dem bekannten Bild vom Älterwerden, die Tages- und Lebensaugenblicke weniger halten, fassen und würdigen denn je? Verflucht, warum bin ich im Wortsinn so zerstreut? Verdammt, verflucht, verdammt. Zitat Ende. Der geglückte Tag ist die Fantasie eines solchen Zusammenhangs. Kein glücklicher Tag, wohlgemerkt, und auch kein gut genutzter Tag im Sinne von Carpe Diem, auch kein Glückstag, sondern ein Tag, an dem man nicht nur empfänglich ist für die Einzigartigkeit einzelner Augenblicke, sondern diese sich wiederum fügen bzw. in etwas Größeres einfügen lassen, in ein Bild, das den Erzähler selbst enthält. Diese Fügung, dieses Gefüge, ist allerdings alles andere als stabil. Sie kann jeden Moment auseinander und der Erzähler aus dem Bild und aus dem Tag fallen. Zitat: Und wenn ich so einen Augenblick verpasse, hieße das, ich sei gescheitert am ganzen Tag? Diesen letzten Apfel, statt bedachtsam gepflückt, blicklos vom Zweig gerissen. Und alle die vorigen Übereinstimmungen zwischen dem Tag und mir wären nichtig? Und kein Neuanfang heute mehr möglich? unwiderruflich am Tag gescheitert, mit der Folge, dass sich das Licht des Tages nicht nur zu einem wie der meisten anderen mindert, sondern auch noch, und das wäre die Gefährlichkeit, umzukippen droht von der Formenhelle in die Formlosigkeitshelle, sodass zum Beispiel an solch einem missglückten Tag jenes musikalische Klicken der Knöpfe auf Holz, würde es sich jetzt wiederholen, ich verdammt wäre zu hören als Lärm? Zitat Ende. Die Formlosigkeitshölle, das ist, wenn aus Order wieder Neues wird. Wenn hart erkämpfte Formen, Strukturen und Rhythmen zurück ins Chaos kippen. Immer wieder schreibt Handke, seine Aufgabe, ja eigentlich seine Rettung, sei es, Formen zu finden. Wobei finden bei ihm realisieren bedeutet. Realisieren? Damit ist gemeint, dass etwas als Form erst hervorgebracht werden muss. Und zwar, indem es als Form gesehen wird. Wahrnehmen und hervorbringen ist das Gleiche. Im englischen Wort to realize ist diese Doppelbedeutung von herstellen und wahrnehmen ganz gut abzulesen. Im Deutschen nicht so wirklich, obwohl mir gerade auffällt, dass ja auch das deutsche Wort hervorbringen eigentlich beides sagt. Also ich bringe etwas hervor, indem ich es hervortreten lasse. Der Punkt ist, dass Finden für Handke nicht Vorfinden ist, sondern Realisieren. Doch diese Realisierungen sind prekär. Sie können jeden Moment in die Formlosigkeit zurückkippen. Woran klar wird, dass Handke nicht mehr in einem geordneten Kosmos lebt, sondern im Chaos. Und wenn er Corinna Bels auflaufen lässt, indem er sagt, fragen Sie sich, aber nicht mich, dann sagt er irgendwie, naja, frag dich selbst, du lebst auch im Chaos, genau wie ich. Du baust deine Welt auch über den Abgrund der Formlosigkeitshölle. Denn das ist das geteilte Schicksal des modernen Subjekts. Die Formen, die Hand gesucht und findet bzw. realisiert, sind mit den Begriffen der klassischen Metaphysik nicht mehr zu beschreiben. Sie sind weder vorgefunden noch hergestellt. Die klassische Unterscheidung zwischen Natur und Werk, zwischen Physis und Technik, greift irgendwie nicht mehr. Schon die klassische Metaphysik, das beschreibt Niklas Luhmann ziemlich luzide, handelte sich mit dem Artefakt, mit dem Hergestellten, ein Sinnproblem ein. Denn wenn alles schon da ist, seinen Platz hat, wie kann man dem Ganzen dann überhaupt etwas hinzufügen? Das moderne Subjekt steht nun vor einem ganz anderen Dilemma. Dem Dilemma, wie sich Weltverlust und Kontingenz eigentlich mit Produktion vertragen. Es löst dieses Dilemma, indem es weder etwas herstellt, noch etwas vorfindet, sondern etwas hervortreten lässt. Und zwar dadurch, dass es unseren Blick, den Blick der Betrachterin, der Leserin, darauf lenkt, was es sieht. Handke lässt aus dem Lärm der Welt Augenblicke hervortreten, indem er sie bezeichnet. Und als LeserInnen sind wir aufgefordert zu sehen, was das Künstlersubjekt sieht. In der Luhmannschen Terminologie erfordert uns dazu auf, zu beobachten, wie er Welt beobachtet. Das ist super spannend, denn hier taucht ein ganz anderer Weltbegriff auf. In der Systemtheorie von Luhmann ist Welt nicht mehr eine gefügte Ordnung, die sich in einem absoluten Intellekt oder allsehenden Auge sammelt, sondern Welt wird zu einem nie einzuholenden Horizont von zahllosen Beobachtern, die sich gegenseitig dabei zusehen, wie sie Welt beobachten. Zitat: Es kommt darauf an, welche Differenz es macht, wenn Welt beobachtet wird. Und das kann man nicht an der Welt, sondern nur an Beobachtern beobachten. Die Welt wird damit als das unbeobachtbare par excellence vorausgesetzt. Mag sie nun endlich sein oder unendlich. Die sichtbare Welt, das große Lebewesen Platons, der Horizont aller Horizonte Husserls, ist demnach nur eine Kunstwelt, nur das Artefakt ihrer Selbstbeschreibung. Zitat Ende. Beobachten ist bei Luhmann nicht einfach betrachten, also zusehen, sondern erkennen und handeln in einem. Wenn ich etwas beobachte, lasse ich es überhaupt erst hervortreten, und zwar indem ich eine Unterscheidung produziere. Beobachten bedeutet, einen Schnitt in die Formlosigkeit zu setzen, um daraus eine Form zu gewinnen. Formen sind also keine Umrisse oder Objekte, sondern Schnitte. Zitat: Form ist danach ein Einschnitt, eine Verletzung eines unbestimmten Bereichs von Möglichkeiten durch eine Unterscheidung. Eine Transformation unbestimmbarer in bestimmbare Komplexität. Was vorlag, bleibt dabei erhalten. Es nimmt nur Form an. Es entsteht, um es mit Spencer Brown zu fassen, eine Innenseite und eine Außenseite. Und beides ist die Form. Form ist immer Zwei-Seiten-Form, ist immer Differenz. Zitat Ende. Formen sind Unterscheidungen. Und die Welt ist kein Ordnungszusammenhang mehr, der sich in einem allsehenden Auge sammelt, sondern das Unbeobachtbare par excellence. Die moderne Kunst reagiert laut Luhmann auf diese Wende in der Metaphysik, indem sie nicht mehr versucht, eine gemeinsame Welt nachzubilden, beziehungsweise so zu tun, als ob das, was die Betrachterin sieht, dem, was die Künstlerin sieht, entspricht. Im Gegenteil. Kunst zeigt uns heute, dass wir niemals alles sehen. Eine Art: Ich sehe was, was du nicht siehst. Handkes Beschreibungen sind genau das. Er lässt Dinge aus der Formlosigkeit hervortreten. Was eben noch Lärm war, wird zum Rhythmus. Er setzt also Schnitte und fordert uns dazu auf, ihm dabei zuzusehen. Wir beobachten einen Beobachter beim Produzieren von Unterscheidungen. Und genau das, so Luhmann, ist die Funktion von Kunst. Sie erzeugt Welt, wo die Welt uns abhanden gekommen ist, wo die kosmologische Vorstellung eines geordneten Inventars nicht mehr überzeugt. Zitat: Die vielleicht wichtigste Einsicht ist, dass die moderne Kunst eine auf eigenste Unterscheidungen gegründete Welt konstruiert. Sie ist genau in diesem Sinne Weltkunst. Sie verschiebt die Frage nach der Einheit, die Frage nach dem Grund, die Frage nach der letzten Sinngebung durch selbstgesetzte Formen in einer Weise, die an diesen Formen zugleich sichtbar und unsichtbar wird. Sichtbar als Differenz und unsichtbar als Einheit. Man kann auch sagen, erst dadurch wird Welt wieder Welt. Im Unterschied zu jenem Sammelsurium der Congregatio Rerum, dessen Ordnung immer weniger zu überzeugen vermag. Zitat Ende. Ich frage mich, was das für Konsequenzen für meine Ausgangsfrage hat, die ich ja immer noch nicht beantwortet habe. Warum rührt mich die Vorstellung, dass meine Schwester in derselben Nacht denselben Sternenhimmel betrachtet? Bisher habe ich nur gesagt, was wir am Himmel nicht sehen, nämlich den Kosmos im Sinne der klassischen Metaphysik. Luhmann ersetzt nun diesen Kosmos durch einen neuen Weltbegriff. Welt ist nicht mehr direkt, sondern nur über die Beobachtung anderer zugänglich. In seiner Terminologie: Wir sind von einer Beobachtung erster Ordnung, wir beobachten Welt, zu einer Beobachtung zweiter Ordnung, wir beobachten andere dabei, wie sie Welt beobachten, übergegangen. Das ist sein Weltzugang, seine postmetaphysische Umstrukturierung, das, was nach dem Kosmos bleibt. Aber ist das so? Deckt sich das mit meiner Empfindung? Ist die Antwort auf meine Frage, dass ich meine Schwester dabei beobachte, wie sie den Himmel beobachtet und dadurch ein Stück Welt für mich sichtbar macht, das mir sonst verborgen geblieben wäre? Beziehungsweise andersrum, dass ich sehe, was ihr bei ihrem Blick auf die Welt verborgen bleibt, was sie von ihrem Standpunkt aus also nicht sehen kann? Nein, das reicht als Erklärung natürlich nicht aus. Denn meine Schwester ist ja nicht einfach irgendeine Beobachterin, sondern ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Und diesen Umstand kann man nicht einfach aus der Szene herauskürzen. Obwohl mir Luhmanns Weltbegriff als das Unbeobachtbare per excellence und vor allem sein Formbegriff sehr, sehr gut gefallen, stößt seine Systemtheorie für mich hier an ihre Grenzen. Denn Luhmanns Beobachter ist kein Subjekt. Der Beobachter, das ist für ihn ein System, das sich durch die Operation des Beobachtens von seiner Umwelt unterscheidet. Ein Beobachter kann auch eine Institution sein oder der ganze Literaturbetrieb oder das Publikum im Theater. Selbst dort, wo Luhmann mit einem Beobachter einen einzelnen Menschen meint, spricht er von einem psychischen System und nicht von einem Subjekt oder von einem Bewusstsein, vom Unbewussten ganz zu schweigen. Luhmanns Weltbegriff ist zwar faszinierend konstruiert, aber für mein Vorhaben hier, eine subjektive Erfahrung mit metaphysischem Gewicht zu beschreiben, letztlich nicht geeignet. An dieser Stelle wird vielleicht auch klar, dass ich hier eigentlich einen Kategorienfehler begehe. Eine subjektive Erfahrung mit metaphysischem Gewicht. Abgesehen davon, dass es ein bisschen pathetisch formuliert ist, was soll das überhaupt heißen? Der Begriff der Erfahrung hat in der Metaphysik eigentlich gar nichts zu suchen. Aber andersrum gedacht, glaube ich, dass das sogenannte postmetaphysische Zeitalter uns Erfahrung mit metaphysischem Gewicht oder sagen wir mal metaphysischem Baggage machen lässt. Denn der Verlust des kosmologischen Weltbegriffs erzeugt neue Sinnfragen bzw. neue Sinnprobleme. Sloterdijk zeichnet das, diese Entwicklung in seiner Sphärentrilogie nach. Der Mensch, der sich nicht mehr als Teil eines Kosmos empfindet, lebt nicht mehr in einer Kugel, geborgen, sondern auf einer Kugel, der Erde. Und damit ist er auf einmal mit einem Außen konfrontiert, das es vorher nicht gab. Zitat: Bei jedem Ausblick in die extraterrestrischen Räume nimmt die Evidenz zu, dass der Mensch nach allen Seiten überragt wird von monströsen Äußerlichkeiten, die ihn mit Sternenkälte und außermenschlicher Komplexität anhauchen. Diesen Provokationen durch das Außen ist die alte Natur des Homo sapiens nicht gewachsen. Durch die Forschung und Bewusstwerdung ist der Mensch zum Idioten des Kosmos geworden. Er hat sich selbst ins Exil geschickt und sich aus seiner unvordenklichen Geborgenheit in selbstgesponnene Illusionsblasen, ins Sinnlose, Unbezügliche, Selbstläufige ausgebürgert. Zitat Ende. Sloterdijk zeichnet hier nicht nur dieselbe philosophiegeschichtliche Entwicklung nach, die auch bei Luhmann auftaucht, also die gesprengte Ordnung, der Verlust des Kosmos und die metaphysische Wende, sondern parallelisiert diese Entwicklung mit der Bewusstwerdung und der Ablösung des Organismus aus der ersten ursprünglichen Geborgenheit, dem Uterus. Das Projekt seiner Trilogie ist der alten Metaphysik eine Morphologie entgegenzusetzen, eine Formlehre. Mehr noch, er will eigentlich zeigen, dass die Metaphysik immer schon morphologisch fundiert ist. Denn woher kommen denn die Formen, mit denen wir es hier zu tun haben? Wieso ist der Kosmos denn eine Kugel, ein Behälter, der alles enthält? Na, weil, so Sloterdijk, der Mensch einer ersten ursprünglichen intimen Raumerfahrung entwächst, die er später im Großen wiederholt. Und damit immer wieder in neue Raumkrisen gerät, denn jede Blase muss irgendwann platzen. Keine Kugel kann alles enthalten. Na, klingt das ein bisschen nach Mutterleibsnostalgie? Ein bisschen. Stellenweise liest sich das Vorwort zur Sphärentrilogie wie ein Star Trek-Einspieler in die Tiefen des Mutterleibs, als Ankündigung einer Reise hin zum matriarchalen Meer, zu Undingen einer ungeschichtlichen Vorzeit und so weiter. Sloterdijks Pathos geht also stellenweise etwas mit ihm durch und erinnert dort, wo er solche Vorstoße ins Unbekannte Metaphern wählt, auch bedenklich an Freuds Formulierung, das Geschlechtsleben der Frau sei ein dunkler Kontinent. Aber letztlich ist Sloterdijk eben doch zu klug und zu differenziert, um hier in einfache Narrative zu verfallen, die dann entweder eine Mutter-Kind-Diade naiv verklären oder den weiblichen Schoß als dunklen Ursprung der Welt mystifizieren. Was Sloterdijk macht, ist, dass er den Blick auf den Körper lenkt und uns daran erinnert, dass wir alle körperliche Wesen sind. Und speziell auch auf den weiblichen Körper lenkt, der ja sonst in der Philosophie sehr gerne ignoriert oder eben als Mutterleib-Kitsch abgetan wird. Von dem ich mich ja gerade auch ganz schnell distanzieren muss, denn dieses Verbrechens will sich natürlich keiner schuldig machen, klar. Der Punkt ist, wir sind nun mal alle in jemanden herangewachsen. Das ist eine geteilte ursprüngliche Erfahrung. Und ich will an dieser Stelle anerkennen, dass Sloterdijk sie würdigt. Und zwar nicht nur anthropologisch oder biologisch, sondern philosophisch. Als eine Morphologie der Innenräume, als Sphärologie. Die Sphären, nach denen ja die Trilogie benannt ist, sind für ihn intime Raumschöpfungen, die angesichts eines bedrohlichen Außen ein Innen erzeugen. Einen menschlichen Raum inmitten der Sternenkälte. Zitat: Das menschliche Dasein hat zu dem, was modern und zu glatt Umwelt heißt, nie nur ein Anpassungs- oder Einpassungsverhältnis. Vielmehr erzeugt dieses Dasein selbst den Raum um sich, durch den und in dem es vorkommt. Zu jeder sozialen Form gehört ein Welthaus, eine Sinnglocke, unter der die Menschenwesen sich allererst sammeln, verstehen, wehren, steigern, entgrenzen. Zitat Ende. Der Kosmos war nie nur ein metaphysischer Begriff. Er war immer auch ein geteilter Erfahrungsraum, ein psychosozialer Raum, ein symbolischer Raum, eine Sinnglocke, eine Sphäre. Und Sphären sind für Sloterdijk immer geteilte Räume, denn Subjektivität ist selbst keine Einheit, sondern eine ursprüngliche Zweiheit. Die Mutter und der Fötus, aber auch Gott, der Adam seinen Atem einhaucht. Eine ursprüngliche Zweiheit, aus der dann später eine Vielheit wird. In unseren Beziehungen sind wir so ineinander verschränkt und eingefaltet, dass man nicht mehr sagen kann, wer hier wen hält, beziehungsweise wer hier wen enthält. Es sei, schreibt Sloterdijk, die Basisneurose der okzidentalen Kultur, von einem Subjekt träumen zu müssen, das alles beobachtet, benennt und besitzt, ohne sich von etwas enthalten, ernennen, besitzen zu lassen. Überträgt man diese Wechselbezüglichkeit in den Raum, ergibt sich eine superschräge Topologie. Zitat: Das Subjekt ist nicht nur Designer seines eigenen, mit relevanten Objekten vollgestellten Innenraums. Es muss sich immer und unvermeidlich auch als befreundetes Mobiliar, als Resonanzkörper, als feindliche Wand im Behälter des inneren Nahen und Nächsten hinstellen lassen. Folglich ist die Beziehung zwischen menschlichen Subjekten, die ein Nähefeld teilen, zu beschreiben als die zwischen unruhigen Behältern, die sich gegenseitig enthalten und ausgrenzen. Zitat Ende. Wir sind Teil des Inventars eines Behälters. Allerdings ist der Behälter nicht der Kosmos, sondern das sind die anderen. Sie enthalten uns und wir enthalten sie in einer seltsamen, surrealen Gefäßlehre der Subjektivität. Aus Heideggers Einsamen in der Welt sein wird bei Sloterdijk ein in Sphären sein, also ein in Beziehungen sein. Wir sind immer sozial eingefaltet, aufgefaltet, verschränkt und verwickelt. Mir gefällt diese Raumtheorie der Subjektivität sehr gut. Sie setzt einerseits mit dem Gefäß eine Innen-Außen-Unterscheidung, die sie aber im nächsten Zug ja nicht aufhebt, aber zumindest der unbewegten Geschlossenheit des euklidischen Raums entreißt und in eine kubistische Unruhe versetzt. Und vor allem geht es nicht um abgeschlossene Monaden, sondern um eine primäre Bezogenheit auf den anderen. Denn letztlich sind es ja unsere Beziehungen, die uns enthalten und halten. Sie bilden nicht nur eine Alternative zum Kosmos, das heißt, sie garantieren nicht nur, dass wir Teil des Inventars sind, sondern der Kosmos ist selbst ein ins Große gezogener, geteilter Intimraum, der noch nicht von einem Außen perforiert worden ist. Letztlich bedeutet das, dass Beziehungen eine ontologische Dimension haben und nicht nur eine soziale. Und das ist vielleicht auch die Antwort auf meine Ausgangsfrage. Meine Rührung, dass meine Schwester in derselben Nacht in denselben Sternenhimmel schaut, rührt daher, dass ich Halt in meinen Beziehungen finde. Ich komme in der Welt meiner Schwester vor und sie in meiner. Ich bin Teil ihres Inventars und sie ist Teil meines. Der Blick in den Himmel ist vielleicht das, was Sloterdijk als Vertikalspannung bezeichnen würde. Die Sehnsucht nach dem Ganzen, die den Menschen immer weiter und über sich hinaustreibt. Dieser Blick in den Himmel oder diese Vertikalspannung erhält hier eine Gegenkraft, eine Horizontalspannung sozusagen. Meine Nacht unterm Sternenhimmel allein war nur die halbe Erfahrung. Das hätte ich noch gut unter Erfahrung des Erhabenen schön wegsortieren können. Erst das Telefongespräch machte die Szene zu einer Erfahrung, in der Horizontale und Vertikale so ineinander gespannt werden, dass sich ein Zusammenhang ergibt, der uns enthält. Und darum geht's doch letztlich irgendwie immer, oder? Nicht aus der Welt zu fallen. Für das Horizontale hat Sloterdijk leider nach wie vor nicht viel übrig. In der Folge Augenblicke der Wahrheit hatte ich das schon mal kritisiert. Und es bleibt auch vieles anderes zu kritisieren. Denn Sloterdijk, muss ich sagen, verliert wirklich, wenn er seine Entwürfe großzieht, mit teils sehr problematischem Vokabular. Wenn Kulturen mit Immunsystemen verglichen werden, öffnet sich ein ganzer Metaphernraum der Abstoßung und dann wird es auf eine ungute Weise schräg. Und ich finde, das müsste er sehen. Naja, vielleicht skaliert Sloterdijk einfach nicht gut. Und doch will er nichts weniger als alles beschreiben. Er zielt immer auf das große Ganze. Woran das wohl liegt? Etwas zu viel Vertikalspannung vielleicht? Vielleicht braucht es ja eine horizontale Gegenspannung? Kann ich jedenfalls nur empfehlen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.